Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Heute mit Susanne Kuhlmann. Guten Tag. Dämmen, heizen, kühlen. Verbände fordern eine Sanierungsoffensive für Gebäude. Wie die aussehen soll, erläutert gleich Irmela Colasso vom Bund für Umwelt und Naturschutz. Prüfen, warten, reparieren. Alles dazu zeigt ab heute die Automechaniker in Frankfurt. Einfach mieten. Eine Idee für günstige und umweltfreundliche Abwechslung im Kleiderschrank. Grüne Transformationspfade für das Industrieland Deutschland haben Wirtschaftsverbände eben in Berlin vorgestellt. Und im Verbrauchertipp beschäftigen wir uns mit neuen Anforderungen an Winterreifen. Bezahlbares Wohnen, Energiesicherheit und Klimaschutz. Momentan treffen sich Vertreter eines breiten Verbändebündnisses mit Staatssekretärin aus dem Bundesbau- und Bundeswirtschaftsministerium zum Sanierungsgipfel. Verbände wie Mieterbund, Caritas und Bund für Umwelt und Naturschutz fordern mit anderen eine sozialverträgliche Sanierungsoffensive. Nach deren Kernpunkten habe ich Irmela Colasso gefragt, die beim BUND den Bereich Wohn- und Gebäudepolitik leitet.
Also eine soziale Sanierungsoffensive muss aus unterschiedlichen Instrumenten bestehen. Nur so kann sie wirklich ökologisch wirksam gelingen und eben auch sozial umgesetzt werden. Und das ist zum einen, erstmal brauchen wir Planungssicherheit für alle Beteiligten. Und da ist es wichtig, dass die Bundesregierung gesetzliche Standards formuliert für die Effizienz von Gebäuden. Also sagt, bis zu einem gewissen Zeitpunkt müssen alle Gebäude eine gewisse Effizienzklasse erreichen. Bis dahin müssen eben erste Maßnahmen durchgeführt werden. Das heißt, wir brauchen erstmal eine gesetzliche Grundlage. Und klar ist auch, dass wir allen Menschen ermöglichen müssen, dann wirklich auch Sanierungsmaßnahmen durchzuführen. Und dafür braucht es eben eine erstmal auskömmliche Finanzierung von Fördermitteln, eine Verlässlichkeit in den Fördermitteln und ganz wichtig, und da hinkt die Bundesregierung im Moment auch noch hinterher, eine zunehmende soziale Ausgestaltung der Fördermittel, dass eben die Menschen, die wenig eigenes Geld haben, besonders hohe Förderung kriegen.
Hauseigentümer, die ein geringes Einkommen haben, Sie sagen es gerade, die müssen ja einen erheblich höheren Einkommensanteil für gedämmte Wände oder eine neue Heizung ausgeben. Das ist das eine Problem. Vermieter, die können nur einen Teil der Sanierungskosten, die ihnen entstehen, an die Mieter weitergeben. Und auf die Mieter, kommen durch so eine Sanierung ja im Endeffekt höhere Kosten zu. Wie lässt sich das auflösen?
Also im vermieteten Bestand haben wir eine besondere Herausforderung, weil hier potenziell eben auch die Bewohnerinnen erstmal leiden unter hohen Heizkosten und dringend eine Sanierung brauchen, auch um den Wohnkomfort zu erhöhen, um gesundheitliche Risiken zu minimieren. Und andererseits, sagen Sie richtig, im Moment ist durch die gesetzlichen Grundlagen die energetische Modernisierung häufig noch eine Kostenbelastung für die Mietenden, weil die Warmmiete danach steigt, weil ein großer Teil der Kosten auf die Miete umgelegt werden kann. Und eine wichtige Kernforderung von uns im Bündnis ist eben auch zu sagen, einerseits die Mietenden sollen nicht mehr Warmmiete zahlen nach der Sanierung als vorher. Das heißt, die Modernisierungsumlage muss reformiert werden und andererseits müssen eben die Fördermittel für die Vermietenden attraktiver werden und auch hier ist eine soziale Ausgestaltung durchaus möglich. Wir haben auch als BUND gemeinsam mit dem Deutschen Mieterbund im April erst einen gemeinsamen Vorschlag entwickelt, wie eine Reform der Modernisierungsumlage in Kombination mit der Förderung eben zu einem Modell führen kann, wo sowohl die Warmmieten gleich bleiben, die Mietenden also geschützt werden, aber auch die Anreize für die Vermietenden steigen.
Wer vor so hohen Kosten steht für Sanierungsmaßnahmen, der fragt sich ja, wie sicher die Förderzusagen sind. Sie haben eingangs schon darauf hingewiesen. Die Unterstützung beim Kauf von Elektroautos beispielsweise wurde kürzlich ja plötzlich gestoppt.
Genau, also das Auf und Ab in den Fördermitteln, in den Förderprogrammen der Bundesregierung ist wirklich Gift für den Klimaschutz und ganz speziell eben auch für die Gebäudesanierung, weil hier natürlich langfristige Investitionsentscheidungen anstehen, wirklich hohe Summen investiert werden müssen. Und deswegen appellieren wir eben auch insbesondere jetzt im Zuge der Hausverhandlungen dafür, dass die Fördermittel im Klima- und Transformationsfonds nicht gekürzt werden, im Gegenteil aufgestockt werden und hier wirklich eine verlässliche Perspektive für die Menschen die den Klimaschutz vor Ort umsetzen sollen, entsteht.
Jung kauft alt, so heißt ja ein neues Förderprogramm der KfW und das ist auch an Sanierungsmaßnahmen geknüpft. Gibt es weitere Ideen in dieser Richtung?
Also wichtig ist vor allem, damit die Wärmewende gelingt, dass wir umfassende Sanierungen deutlicher fördern und eben auch vor allem bei den Gebäuden anfangen, die zu den sogenannten Worst Performing Buildings gehören, also die schlechteste Energiebilanz haben. Hier haben wir riesige Potenziale, einerseits für den Klimaschutz, um eben die Treibhausgasemissionen in den Gebäuden zu reduzieren und andererseits für die Bewohnerinnen, um sie vor steigenden Heizkosten zu schützen, aber auch vor zunehmender Hitze, vor Kälte im Winter, vor Feuchtigkeit. Und hier gibt es eben schon auch einen Bonus in Förderprogrammen, dass die Gebäude nochmal einen besonderen Fördersatz kriegen, wenn sie saniert werden. Und hier würden wir eben sagen, dieser Ansatz muss ausgebaut werden und tiefe Sanierungen brauchen höhere Fördersätze als bisher.
Die Strompreise sind ja immer noch sehr hoch. Das könnte die Investition in eine Wärmepumpe zu teuer erscheinen lassen, selbst wenn klar ist, dass Gas und Öl für die fossile Heizung in den kommenden Jahren wegen der damit verknüpften Abgaben deutlich teurer werden.
Das A und O für die Gebäudesanierung ist auch eine ordentliche Beratung im Vorfeld, also dass hier die Angebote nochmal weiter ausgeweitet werden, die ja schon bestehen und zugänglicher gemacht werden für die Menschen, um eben zu zeigen, die teuerste Option für die Eigentümerinnen von Gebäuden, gerade in einem Zweifamilienhäusern, ist es, nichts zu tun. Nichts tun kostet deutlich mehr als jetzt zu investieren. Das zeigen Modellrechnungen sehr klar, dass eben auch eine wirklich ambitionierte Sanierung, also auf ein hohes Niveau bei einer Umstellung auf eine Wärmepumpe, die günstigste Option ist. Und hier können sich die Kosten auf lange Sicht eben verringern um rund ein Viertel im Vergleich zu ich mach nichts und lass den Gaskessel drin.
Verbände fordern eine deutschlandweite Sanierungsoffensive für Gebäude. Sie hörten Irmela Colasso vom BUND. Ob Elektroauto, Hybrid oder Verbrenner, am Anfang steht die Kaufentscheidung. Aber wo wird der Wagen später gewartet und repariert und welche Ersatzteile passen? Darum geht es ab heute auf der Automechanika in Frankfurt, die ein Treffpunkt für Autozulieferer, Werkstätten und Autohäuser ist. Jutta Nieswand über die neuen Trends.
Auf dem Freigelände vor Halle 3 steht das Gefährt mit dem Namen Nuevo 35. Es sieht aus wie ein Gerippe, denn die Karosserie fehlt noch komplett. Die Innereien liegen sozusagen offen. Also kein fertiges Elektroauto, aber ein Studienprojekt der Fachhochschule Dortmund, so Ingenieur Sascha Dennis Witte.
Wir zeigen jetzt einfach, was technisch generell möglich ist, um halt ein umweltfreundliches Fahrzeug komplett zu konstruieren, zu bauen. Und wenn das Fahrzeug nachher sein Lebensende erreicht hat, auch wieder zu recyceln oder zu verschrotten und das Ganze halt sehr umweltfreundlich.
Im Fokus steht dabei, den CO2-Ausstoß zu reduzieren. Dafür wird unter anderem auf seltene Erden verzichtet, also Metalle, die in Lithiumbatterien eingesetzt werden und deren Abbau sehr viel Wasser verbraucht. Seit 2017 läuft das Projekt. Auf der Automechanika steht es für Nachhaltigkeit. Ein wichtiges Thema, sagt Olaf Mussow, Showdirektor der Automechanika, wie auch das Thema Transformation.
Da sprechen wir nicht nur von Elektrofahrzeugen, wir sprechen eben auch davon, was macht die Digitalisierung mit der Werkstatt, mit der Kommunikation zwischen Autofahrer und Werkstatt oder zwischen Autohersteller und Eigentümer des Fahrzeugs. Welche Produkte ergeben sich daraus für die Zukunft?
Schauen wir in Halle 11, denn da hat die DAT Group aus Stuttgart ihren Messestand. Zu sehen ein schwarzer Pkw, über dem ein großer Bogen steht, eine Art Scanner. Wie Pressesprecher Martin Endlein erklärt.
Man muss in Schritttempo durch diesen Scanner durchfahren. Das sind 9 Kameras hier installiert, hochauflösend, und die machen quasi permanent Fotos von dem Auto. An dem Monitor hier werden diese Bilder mit unserer Software, die wir machen, analysiert. Das heißt, die Software erkennt, welches Karosserieteil das erstmal ist, und die Software erkennt auch, wenn da ein Schaden dran ist.
Die Bilder werden dann mit einer Datenbank der Firma verknüpft. So lassen sich die Kosten für eine Reparatur kalkulieren. Und das Ganze mit künstlicher Intelligenz. Denn das System lernt nach und nach, den Schaden genauer zu berechnen. Praktisch für Autoverleih- und Leasingfirmen, wenn sie Fahrzeuge wieder zurücknehmen. Oder für eine Analyse in einer Werkstatt. Um Analysen geht es auch am Stand des Automobilzulieferers Bosch in Halle 9. Mit einem sogenannten Gebrauchtwagenzertifikat. Pressesprecher Nico Kressbach erklärt:
Wenn Sie beispielsweise einen Gebrauchtwagen kaufen, wollen Sie als Verbraucher natürlich Sicherheit haben. Wie ist der Zustand des Fahrzeugs? Über unsere Diagnose lesen wir die Fahrzeugparameter aus und können beispielsweise feststellen, ob der Kilometerstand, der im Fahrzeug angezeigt wird, auch dem entspricht, was auf den Steuergeräten hinterlegt ist. Und wenn Sie da eine Abweichung haben, dann können Sie ziemlich sicher sein, dass da möglicherweise getrickst worden ist.
Auch der Zustand der Autobatterie lässt sich damit überprüfen oder ob das Auto schon Unfälle hatte. Bosch hat diese Technik für Werkstätten im Angebot, damit sie das für ihre Kunden analysieren können. Doch auf der Automechaniker spielt auch der Komfort im Auto eine Rolle, wie am Stand von Klim Air aus Karben im hessischen Wetteraukreis. Inhaber Guido Hommel zeigt auf ein schwarzes Auto an seinem Stand in Halle 3.
Hier als Panoramadach, das ist ein Glasdach und da ist ein Sonnenschutz drin. Der ist von uns entwickelt. Und der Sonnenschutz filtert die Sonne. Das macht also von der Technik aus 10 Grad weniger.
Um alles, was nach dem Kauf auf Autofahrer und Werkstätten zukommt, geht es auf der Automechaniker in Frankfurt. Fast Fashion und voller Kleiderschrank? Wer sich gerne häufig anders anzieht, muss nicht dauernd neue Kleidung kaufen. Ob Freizeitpulli oder Cocktailkleid, wie wäre es mit Mietkleidung? Klaus Deuse über eine faire Möglichkeit für Abwechslung im Kleiderschrank.
Die Modebranche ist bekanntlich schnelllebig. Ob Frühjahr, Sommer, Herbst oder Winter, zu jeder Jahreszeit bringen die Hersteller mindestens eine neue Kollektion auf den Markt. Doch je mehr produziert wird, desto mehr wird die Umwelt durch enormen Wasserverbrauch und Ausstoß von CO2 belastet. Studien belegen zudem, dass die gekaufte Kleidung gar nicht so oft getragen wird. Vor diesem Hintergrund lautete für Nicola Hensele aus Herne die Überlegung für modische Abwechslung im Kleiderschrank.
Warum muss ich die Sachen denn kaufen, wenn ich sie nur 3-4 Mal tragen will?
Warum also nicht mieten? Ein Gedanke, den die 39-Jährige vor ein paar Jahren nicht mehr losließ. Bei der Suche nach einer praktikablen Umsetzung stieß sie dann auf das Kapselkleidungskonzept.
Das kommt aus dem Minimalismus und besagt, dass wenn man wenige Kleidungsstücke hat, die aber alle miteinander kombinierbar sind, braucht man eben sehr wenige Kleidungsstücke, um ganz viele Outfits zu machen.
Damit war die Basis für das vor 5 Jahren von Nicola Henseler gegründete Start-up-Unternehmen Fernica gelegt. Nur wie viel Outfits braucht eine Frau für einen Monat? Da habe man natürlich erst einmal diverse Kombinationsmöglichkeiten für die Bestückung einer Kapsel durchspielen müssen.
Und dann sind wir darauf gekommen, je nachdem, was da drin ist, 5 bis 8 Kleidungsstücke mit ein paar Basics, die jeder zu Hause hat, reichen aus.
Outfits, die zudem ganz bestimmte Standards erfüllen müssen. Denn die Kapseln bestückt Nicola Henseler nur mit Kleidungsstücken, die aus nachweislich nachhaltigen Materialien bestehen und fair hergestellt werden.
Fair für die Menschen, die es produzieren, weil eben keine Pestizide drin sind oder keine ätzenden Färbemittel. Fair für die Umwelt und fair für die Tiere.
Mit modischen Textilien gefüllte Kapseln verschickt Fernica mit der Post mittlerweile deutschlandweit und darüber hinaus bis nach Dänemark, den Niederlanden und Österreich. Die Mietzeit beträgt zu Beginn einen Monat, kann bei Gefallen der Kleidung aber auch bis zu 3 Monaten verlängert werden, sagt Nicola Henseler.
Also ein Monat kostet 79 € plus Porto und es sind Kleidungsstücke in der Kapsel, weil es alles verproduzierte Kleidung ist, im Wert zwischen 500 und 600 €, wenn ich sie kaufen würde.
Mittlerweile stehen ca. 35 unterschiedliche Kapselkollektionen zur Mietwahl. Darunter auch einige wenige für Herren, doch die lassen sich, räumt Fernica-Gründerin Hensler ein, noch nicht so leicht an den Mann bringen, obwohl die maskuline Zielgruppe durchaus vorhanden sei. Nach Ende der Mietzeit landen die Kleidungsstücke im Showroom in Herne, bevor sie weitervermietet werden. Zum Beispiel Hosen, Blusen und Kleider auch direkt von den Ständern und Pullover aus den gut gefüllten Regalen im Showroom an der Bergstraße in Herne. Lena Steden, die in der Nachbarschaft wohnt, schaut regelmäßig vorbei.
Ich habe letztes Jahr angefangen, Kleidung zu leihen. Seitdem tausche ich so alle 1-2 Monate meine Klamotten hier durch. Die Auswahl ist groß. Es gibt, glaube ich, quasi alle Farben des Regenbogens.
Auch an diesem Vormittag ist die 33-jährige Mutter modisch fündig geworden. Überzeugt hat das Mietkonzept mit ökologisch hergestellter Mode auch die 80-jährige Gisela Bink. Allerdings habe sie sich anfangs noch gefragt, warum sie die Kleidungsstücke, die ihr gefallen, nicht kaufen sollte. Aber
dann habe ich die Nacht drüber geschlafen und habe gesagt, verrückt kaufen. Mieten ist ja viel günstiger insgesamt und jetzt wird es automatisch verlängert.
Klimaschonend produzierte Kleidung sei keineswegs langweilig, betont sie und verweist auf ihr luftiges Kleid.
Man muss nicht mit 80 wie eine Oma rumlaufen, sondern kann auch die flotten Sachen von Fernica tragen.
Und das auf der ganz großen Bühne des Internets. Denn inzwischen hat das Fernecker-Team Gisela Bink als Model für die Präsentation der jeweiligen Kollektionen auf der Webseite engagiert. Wir vermieten aber nicht nur Alltagskleidung, sagt Fernecker-Chefin Hensler, sondern inzwischen auch Kleidung für besondere Anlässe.
Also wer auf einer Hochzeit, auf einem Jubiläum oder auf einer Gartenparty eingeladen ist, kann sich hier ein Kleid oder ein Outfit für 4 Tage zum Beispiel mieten.
Ein Mietangebot mit Perspektive. Denn bekanntlich verlassen die so oft für teures Geld für einen besonderen Anlass angeschafften Textilien danach nur noch ganz selten einmal den Kleiderschrank.
Klaus Deuse über mehr Abwechslung im Kleiderschrank dank geliehener Sachen aus fairer Produktion. Welche Wege führen aus der Wirtschaftskrise? Vor allem die Industrie ist betroffen, wie die jüngsten Nachrichten aus dem Volkswagen-Konzern einmal mehr zeigen. Die Strategieberatung Boston Consulting Group, der Bundesverband der deutschen Industrie und das Institut der deutschen Wirtschaft haben zusammen nach Wegen für die Transformation, auch die grüne Transformation, gesucht. Eben haben sie ihre Studie in Berlin vorgestellt. Dieter Nürnberger, wie soll die neue industriepolitische Agenda aussehen?
Susanne Kuhlmann, die hier soeben in Berlin vorgestellten Eckpunkte für eine industriepolitische Agenda sind zum einen eine Bestandsaufnahme, aber der Blick soll und muss natürlich auch nach vorn gehen, etwa in der Frage, wo die zentralen Handlungsfelder und auch mögliche Zukunftsmärkte liegen. Und ökologisch, das kann vorab gesagt werden, geht die Studie davon aus, dass technologisch die Dekarbonisierung, also die Abkehr von der Nutzung fossiler Energieformen, weiterhin möglich und machbar sei. Allerdings werde die Umsetzung in dem von der Politik angepeilten Zeitplan täglich unrealistischer, so die Autoren. Der Weg zu einer Klimaneutralität soll ja bis 2045 umgesetzt werden. Zur Bestandsaufnahme laut Bundesverband der deutschen Industrie kann hier längst und getrost das Wort Krise genutzt werden. Es gebe derzeit gravierende Strukturdefizite und laut Studie der Boston Consulting Group und des Instituts der deutschen Wirtschaft seien derzeit rund 20% der industriellen Wertschöpfung hierzulande bedroht. Für Siegfried Rußwurm, den Präsidenten des BDI, ist das die Kernaussage der heute vorgestellten Studie.
Die industrielle Wertschöpfung und der enge Verbund aufeinander aufbauender Branchen waren über Jahrzehnte die Basis unseres Wohlstands in Deutschland. Sie haben Wachstum, Innovation, Wettbewerbsfähigkeit und einen Know-how-Vorsprung geschaffen, mehr als in den meisten anderen Volkswirtschaften. Doch die Luft scheint raus zu sein am Standort. Das ist nicht nur Gerede, seit Jahren belegen die Fakten einen klaren Abwärtstrend.
Und die Gründe dafür seien eindeutig, ein paar Stichworte: zu hohe Energiepreise, Arbeitskräftemangel, zu viel Bürokratie, zu hohe Steuern am Standort im internationalen Vergleich. Das ist also ein lauter Weckruf des BDI, das Risiko einer Deindustrialisierung bestehe. Um auch in Zukunft wettbewerbsfähig zu bleiben, sind laut Studie private und öffentliche Mehrinvestitionen von sage und schreibe 1,4 Billionen Euro bis 2030 nötig. Eine weitere Aussage der Studie: Deutschland müsse sich als Industrienation neu erfinden, um die grüne Transformation zu meistern. Und hierbei gehe es um einen Zusammenschluss aller Akteure. Es gehe auch darum, in Deutschland eine energieintensive Industrie zu halten und darauf basierend den Wandel zu gestalten, sagt Michael Briegel, er ist der Europachef der Boston Consulting Group.
Was jetzt nötig ist: energieintensive Industrien bei der Klimatransformation unterstützen, sowohl beim Umbau ihrer Anlagenbasis als auch bei den teilweise erheblichen Mehrkosten für grüne Energieträger, ihnen CCS, also die Speicherung von CO2 an Land ermöglichen, auch wenn das ein Reizthema ist, um die Kosten der Dekarbonisierung nicht sogar gegenüber europäischen Wettbewerbern zusätzlich zu erhöhen.
Und vor allem
Kreislaufwirtschaft stärken, um eine lokale Ressourcenbasis zu schaffen.
Und vor allem in vielen grünen Bereichen seien enorme Wachstumschancen vorhanden. Michael Briegel von Boston Consulting spricht von neuen Märkten mit einem Volumen immerhin von mehr als 15 Billionen Euro im Jahr 2030.
Windenergie, Netztechnik, E-Autos, Wärmepumpen, Power to Heat, Wasserstoff, Robotics, industrielle KI-Anwendung, Gesundheitstechnologien. Das sind unsere neuen Must-Wins. Das sind die Themen, aus denen wir absehbar am meisten Wirtschaftswachstum holen können.
Und in vielen dieser Bereiche, das zeigt die Studie, habe Deutschland schon eine recht gute Ausgangsposition. Die Studie zeigt somit aufgrund der aktuellen Lage viel Schatten, benennt aber auch die Chancen durch die grüne Transformation und fordert vor allem die Politik auf, hier aktiver und gestalterischer tätig zu werden. Es wird ein teurer Umbau, das ist klar. Und auch wenn deutlicher Handlungsbedarf bestehe, die Chance, bis 2045 weitgehend klimaneutral zu werden, die sei noch vorhanden.
Danke an Dieter Nürnberger nach Berlin.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Ab dem 1. Oktober dürfen bei winterlichen Straßenverhältnissen nur noch Reifen mit dem sogenannten Schneeflockensymbol genutzt werden. Wer bei Schnee und Eis weiter mit Sommerreifen oder Matsch- und Schneereifen unterwegs ist, riskiert ab Oktober ein Bußgeld und sogar den Verlust des Versicherungsschutzes. Was Sie beachten sollten, sagt Werner Nording.
Ab Oktober dürfen Pkw und Lkw bei winterlichen Straßenverhältnissen nur noch mit zugelassenen Winterreifen unterwegs sein. Krafträder sind von der Neuregelung ausgenommen. Wer keine Winterreifen aufziehen will, muss sein Auto künftig bei Glatteis, Schneeglätte, Schneematsch, Eis oder Reifglätte stehen lassen. Neben Sommerreifen dürften bei solchen Straßenverhältnissen auch sogenannte M&S-Reifen nicht mehr genutzt werden, wenn sie noch kein Schneeflockensymbol haben, sagt Anja Käfer-Rohrbach, stellvertretende Hauptgeschäftsführerin des Gesamtverbandes der deutschen Versicherungswirtschaft. MS steht für Matsch und Schnee.
M&S-Reifen sind nicht ab Oktober verboten. Sie gelten eben nur nicht mehr als Winterreifen, sprich sie dürfen im Sommer oder bei unproblematischen Straßenverhältnissen weiterhin die M&S-Reifen nutzen. Aber eben wenn sie im Winter bei Eis und Schnee fahren, sind die nicht mehr zulässig als Winterreifen.
Das Matsch- und Schneezeichen war rechtlich nicht geschützt. Die Reifen mussten nie spezielle Tests zur Wintertauglichkeit bestehen. Winterreifen haben eine spezielle Gummimischung, die dafür sorgt, dass das Material nicht verhärtet und porös wird. Zudem haben Winterreifen rund 2000 Lamellen, die sich mit der Fahrbahnoberfläche verzahnen und für eine bessere Haftung sorgen. Winterreifen erkennt man leicht am sogenannten Schneeflocken- oder Alpine-Symbol. Dieses gesetzliche Erkennungszeichen zeigt eine Schneeflocke im Berg. An dieses Symbol sind verbindliche Qualitäts- und Leistungsstandards der Winterreifen geknüpft.
Da gibt es gewisse Standards, die werden sozusagen jetzt erfüllt, wenn Ihre Winterreifen das Alpin-Symbol, also die Schneeflocke und diese Bergzacken auf Ihren Reifen haben.
Vor der Einführung dieser neuen Regeln für Winterreifen gab es eine 6-jährige Übergangsfrist, sagt Philipp Mattei, Sprecher des Automobilclubs Verkehr. Deshalb dürften die meisten Winter- sowie M&S-Reifen bereits das Schneeflockensymbol tragen.
Seit dem 1. Januar 2018 müssen ohnehin schon alle neu produzierten Winter- und Ganzjahresreifen, die in Deutschland als wintertauglich gelten sollen, dieses Schneeflocken- oder eben Alpin-Symbol tragen.
Die neue Winterreifenpflicht soll die Verkehrssicherheit erhöhen. Deshalb wird die Polizei auch kontrollieren, ob die Autoreifen bei Eis, Matsch und Schnee das vorgeschriebene alpine Symbol mit Schneeflocke und Bergzacken haben.
Bei Verstößen droht ein saftiges Bußgeld bei Unfallfolge von bis zu 120 Euro.
Zudem ist ein Punkt in Flensburg fällig. Außerdem drohen Einschnitte beim Versicherungsschutz, wenn man einen Unfall verursacht und noch mit Sommerreifen oder M&S-Reifen ohne Schneeflockensymbol unterwegs war. Den Schaden des Unfallopfers bezahlt die Versicherung allerdings in jedem Fall, sagt Anja Käfer-Rohrbach vom Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft.
Bei der Kaskoversicherung, also der Versicherung, die ihr die Schäden an ihrem eigenen Fahrzeug absichert, da kann es in solchem Fall eben dazu kommen, dass die Versicherer die Leistung teilweise oder sogar vollständig kürzen.
Das Schneeflocken- oder Alpine-Symbol soll den Verbraucherinnen und Verbrauchern den Kauf des richtigen Reifens für winterliche Straßenverhältnisse erleichtern, sagt Philipp Mattei vom Automobilclub Verkehr.
Wer eben dieses Alpine-Symbol, Schneeflockensymbol auf seinen Winterreifen trägt, der weiß, mit diesen Reifen bin ich richtig unterwegs im Winter.
Mit dem Beitrag von Werner Nording endet Umwelt und Verbraucher. Susanne Kuhlmann wünscht Ihnen einen schönen Tag.